Meine Oma, mein Opa und ich sind in Rostock. In der Stadt, die ihr Leben vor 50 Jahren noch einmal komplett verändert hat. Und das ist eine ganz besondere Reise.
Gehen wir hoch.
Ja.
Geht's?
Ja. Oh, schon allein, so eine Tür.
Meine Oma und mein Opa reisen aus München an. Einmal komplett im Zug von Süden nach Norden an die Ostsee. Meine Großeltern sind nicht mehr die Jüngsten. Meine Oma ist 88 und mein Opa sogar schon 93. Da werden so lange Reisen ja normal nicht unbedingt leichter.
Der Radius ist etwas kleiner geworden.
Also, um ehrlich zu sein, dass der Radius kleiner geworden ist, ist ein bisschen untertrieben von meiner Oma. Weil, trotz ihres Alters, lassen es sich die beiden nicht nehmen, immer noch ständig mit dem Auto quer durch Deutschland zu düsen. Gut, sie machen halt keine Reisen mehr nach China oder so. Aber sonst hätten sie auf jeden Fall mal locker wieder nach Rostock kommen können. Sind sie aber nicht. Selbst als sie zum Hochzeitstag ein Wochenende in Warnemünde geschenkt bekommen, dem Hafenstadtteil von Rostock, direkt an der Ostsee, fahren sie nicht in die Stadt. Suchen sie nicht die Orte von früher auf. Weil sie sich noch nicht bereit gefühlt haben. Weil in Rostock einfach super viel passiert ist. Schöne Sachen, aber auch ziemlich schlimme. Für den Podcast sind sie mit mir jetzt also zum ersten Mal seit über 50 Jahren zu all diesen Orten in Rostock gereist. Einer Stadt, die mal ihr Zuhause war. Ich bin dankbar, dass wir jetzt diese Reise machen. Eben weil der Ort so wichtig für sie war. 10 Jahre haben meine Großeltern hier verbracht. Es ist der Ort, an dem die kleine Familie meiner Oma endlich zusammen sein kann. Der Ort, an dem meine Mama groß geworden ist und ihre ganze Kindheit verbracht hat. Mit Rostock sind also trotz DDR auch viele schöne Erinnerungen verbunden. Aber es ist eben auch die Stadt, in der meine Großeltern dann entscheiden, dass sie die DDR verlassen wollen. Dass sie fliehen müssen.
Ich glaube, das war so der letzte Tropfen, der den vollen Krug zum Überfließen gebracht hat.
Aber wie war ihr Leben hier? Und was ist nach all dem, was meine Oma bereits erlebt hat, noch passiert, bis sie die Entscheidung treffen, dass sie weg müssen? Und vor allem, wie plant man etwas so Gefährliches und Geheimes wie eine Flucht aus einer Diktatur eigentlich?
Wenn wir in Warnemünde am Strand waren, stand der Bodo da und guckte mit dem Fernglas, wo die Küstenwacht liegt, weil die Ostsee ja die Grenze war.
Da musste ich meinen Kindern sagen, was in unserer Wohnung gesprochen wird, das bleibt in der Wohnung.
Ich bin Luise und ich reise mit meiner Oma Goni zurück in ihre Vergangenheit, in die DDR, in der sie viele Jahre gelebt, sich verliebt, aber auch vieles verloren hat. Sie ist eine von Millionen Deutschen, die diesem System entkommen wollten und eine von Hunderttausenden, die dabei erwischt wurden. Ich will wissen, was es mit einem macht, in einem Land zu leben, das nach außen hin eine Demokratie sein wollte, aber eigentlich eine Diktatur war. Und wieso es heute immer noch wichtig für uns ist, diese Geschichte zu erzählen. Das ist Oma, lass reden. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Folge 5. Die Flucht. Bisher war das Lebenszentrum in der DDR meiner Großeltern ja in Leipzig gewesen. Also warum sind sie dann plötzlich nach Rostock gezogen und noch super lange da geblieben, bevor sie die Flucht gewagt haben? Meine Oma erzählt das so. Mein Opa hatte eine echt besondere berufliche Chance bekommen, weil er ist ja Arzt. Und er bekommt die Möglichkeit, sich nochmal zu spezialisieren. Und zwar als Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde bei einem total renommierten Professor. Und der lehrt damals eben in der Uniklinik Rostock. Meinem Opa wird versprochen, dass er eine große Wohnung kriegt, wenn er von Leipzig schon mal ohne Familie nach Rostock zu einem neuen Job vorgeht. Also sagt meine Oma zu meinem Opa, ja, mach das. Ich unterstütze dich. Wir kriegen das hin. Aber so glatt lief es erstmal nicht. Weil wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, dass mit den Wohnungen in der DDR war nicht so einfach. Und auch diesmal klappt es nicht.
Das war auch ein bisschen unfair von dem Chef von dem Universitätsprofessor, der ihn unbedingt haben wollte und gesagt hat, wenn Sie erstmal hier sind, dann helfe ich schon bei einer Wohnung. Also das ist dann kein Problem. Und als er dann bei ihm angestellt war, war das vergessen.
Also man weiß heute, dass diese Wohnungsvergaben natürlich nicht in Anführungszeichen fair waren. Da kann der Professor vermutlich auch nichts dafür. SED-Genossen wurden bevorzugt. Aber zum Beispiel war auch Korruption ein Riesenfaktor, also dass man über Kontakte oder mit Bestechung mehr Chancen hatte. Mein Opa ist ständig zum Amt gegangen, um nach einer Wohnung zu fragen und kassiert nur Absagen.
Und dann tat sich nichts, 2 Jahre lang.
2 Jahre, obwohl du auch Kinder hattest und man dann vielleicht sogar, ich stell mir das so vor, dass man vielleicht dann auch eine Dringlichkeit hatte, dass man sagt, ich muss zu meinem Partner ziehen. Das kann nicht sein, dass wir da irgendwie 2 Jahre getrennt sind.
Ja, er hat sich große Mühe gegeben. Er wollte auch, da er ja gerne segelt, wollte er doch mal so ein altes Segelboot kaufen. Aber wir hätten dann wenigstens ein Segelboot gehabt, wo wir hätten drauf wohnen können. Und das war die Santa Maria. Und ich dachte, um Himmels Willen, was fällt dem Bodo ein? Sagt er, nein, das ist gut, da können wir, haben wir wenigstens eine Unterkunft. Und dann hörten wir aber eines Tages, es ist wieder gesunken.
Also, ich weiß schon, der Wohnungsmarkt in super vielen Städten in Deutschland ist heutzutage auch alles andere als easy. Aber, dass man sich überlegt, auf ein Schiffswrack zu ziehen und 2 Jahre lang auf eine Wohnung wartet, weil man die ja in der Regel nur über so eine zentrale Vergabestelle bekommt, das ist schon next level. Und mein Opa kann in der Zeit auch nur alle 2 Wochenenden nach Leipzig kommen, weil er so viel arbeiten muss. Gleichzeitig ist dann da auch schon meine Mama geboren. Meine Oma ist mit 2 Kindern die meiste Zeit also allein in Leipzig und Opa Bodo kann seine gerade geborene Tochter kaum sehen. Ist ja klar, dass es für meine Oma und meinen Opa keine leichte Zeit war. Dass meine Oma und mein Opa dann nach 2 Jahren eine Wohnung in Rostock bekommen, erzählt meine Oma da manchmal so ein bisschen amüsiert. Das wäre auch nur passiert, weil mein Opa dann doch irgendwann zu unlauteren Mitteln gegriffen hat. Weil er hat erfahren, dass der Mann vom Amt Zigaretten aus dem Westen mag. Und an die kommt mein Opa über Verwandte ran.
Und da hat er immer eine Zigarette angeboten, ob er sie annimmt. Nicht? Und das klappte. Und hat dann die Schachtel liegen lassen, das klappte auch. Und dann ist er dann beim nächsten Mal hingegangen und hat eine Stange liegen gelassen, hat er auch genommen.
Mein Opa hat dem Mann beim Wohnungsamt eine ganze Stange Zigaretten zugesteckt. Also, hier hätten wir dann den annähernd kriminellsten Move, den meine Großeltern je in ihrem Leben gemacht haben. Ob das jetzt an der Stange Zigaretten gelegen hat oder ob einfach endlich wo eine Wohnung frei geworden ist, am Ende hat's geklappt. Nach 2 Jahren wird ihnen eine Wohnung zugeteilt, die groß genug für die ganze Familie ist. Und meine Oma und ihre beiden Kinder können endlich auch nach Rostock zu meinem Opa. Hier in Rostock leben meine Oma und mein Opa das in Anführungsstrichen normalste Leben in der DDR. Erstmal. Am Anfang geht es der Familie in Rostock damals ziemlich gut. Mein Opa wird schnell zum Oberarzt und meine Oma kümmert sich um die Kinder und schmeißt den ganzen Haushalt. Was so schon viel ist, aber damals noch besonders anstrengend gewesen sein muss.
Das ist so heute so leicht gesagt, ich wäre doch lieber berufstätig oder so. Aber wir haben ja zu Hause diese Bequemlichkeiten, die man früher nicht hatte.
Waschmaschine, dann gibt es schon Staubsaugroboter.
Wir hatten dann in den letzten Jahren auch eine Waschmaschine, die war aber eben auch schwierig. Die tanzte dann durch die ganze Küche und die muss auch mal ausgelaufen sein.
Dass meine Oma Hausfrau war, war übrigens in der DDR was ziemlich Außergewöhnliches. Also im Westen wäre das zu der Zeit voll normal gewesen, aber die DDR hatte für die Zeit weltweit gesehen eine sehr hohe Quote von arbeitenden Frauen. In den 60er Jahren lag die zwischen 60% und 70%, also ungefähr doppelt so hoch wie im damaligen Westen. Das lag aber nicht unbedingt daran, dass die SED sich für die Emanzipation einsetzen wollte. Die hohe Quote kam vor allem daher, dass die DDR wirtschaftlich so schwach war, dass sie es sich nicht leisten konnte, dass ein Großteil der Frauen, in Anführungsstrichen, nur die Hausarbeit erledigt. Natürlich hatte es aber auch einen positiven Effekt, dass Frauen in der DDR finanziell weniger abhängig von Männern waren. Neben der Kindererziehung noch einen Job zu haben, das wäre für meine Oma aber nicht wirklich möglich gewesen. Weil der Beruf von meinem Opa hat schon außergewöhnlich viel Zeit in Anspruch genommen. Also er hat oft auch nachts und an Wochenenden gearbeitet. Und da hat meine Oma bewusst zurückgesteckt. Für ihn. Und auch wenn ich verstehen kann, dass sie meinen Opa so unterstützt hat, muss ich sagen, dass ich es trotzdem irgendwie schade finde, dass meine Oma keine eigene Karriere verfolgt hat. Weil ich finde, an ihr ist eigentlich eine Professorin verloren gegangen. Sie liest super viele Fachbücher und Magazine über alles Mögliche und wirft mit Fachbegriffen um sich wie
Kybernetik, weiß nicht, kennt ihr sicherlich auch, ne?
Und sie erzählt von der Arbeit meines Opas in so vielen Details, als wäre sie als Ärztin mit am OP-Tisch gestanden. Also, manchmal hat mein Opa sie auch literally mit in den OP genommen und sie hat zugeschaut. Das würde ja heute nicht mehr möglich sein, aber damals war man da noch nicht so streng und meine Oma hat es eben interessiert. Ich glaube, sie hätte echt in vielen Berufen durchstarten können. Und hätte man ihr damals in Leipzig nicht verwehrt, an einer Hochschule ihre Fotografieausbildung fortführen zu können, ihr ahnt es schon, surprise, sie wurde aus politischen Gründen abgelehnt, vielleicht hätte sie auch mehr eine eigene Karriere verfolgt. Aber meine Oma sagt gleichzeitig auch, dass sie das bewusst gewählt hat, Hausfrau zu sein. Weil, wenn sie auch einen Job gehabt hätte, hätte sie ihre Kinder in den Kindergarten schicken müssen, wo sie schon früh nach der SED-Ideologie erzogen worden wären. Dort wurde kleinen Kindern nämlich vermittelt, dass sie sich als Teil der Gesellschaft im Sozialismus unterordnen sollen. Und das wollte meine Oma auf keinen Fall. Dass sich meine Oma in Rostock eigentlich ganz wohl fühlt, liegt aber vor allem an der Kirchengemeinde, in der meine Oma und mein Opa damals sind. Und hier ist deshalb auch die erste Station unserer Reise.
Da sind wir ja schon.
Oh, das sieht aber schön aus hier.
Ja.
Schwupps.
Die St. Johanneskirche ist ein Backsteingebäude, umgeben von Bäumen. Meine Oma sagt manchmal, sie hätte in der Gemeinde quasi gelebt.
Da kommt Albrecht.
Oh ja.
Ja, ja. Schön, lieber dich hier
Albrecht,
zu sehen.
Sehr ruhig. Ja, sehr fein. Wir haben zusammen telefoniert.
Hallo.
Das ist
Luise.
Ja.
Ja.
Ja, schön.
Hallo.
Sag mal, du bist die Tänzerin aus dem Film?
Ja, aus der Disco-Serie. Genau, ja.
Pass auf. Ist vorige Woche bei uns gelaufen. Hier.
Was?
Echt?
Ja.
Hier.
Also
Disco 76.
Wir sind up to date.
Gut.
Ja,
das ist ja toll.
Also, siehst du mal, also wir gehören halt zu Rostock.
Albrecht ist der alte Pfarrer in der Gemeinde und scheint irgendwie auf dem Schirm zu haben, in welchen Film ich mitspiele. Was ich echt sweet finde. Und sowieso, der Kontakt zu meinen Großeltern ist all die Jahre nach der Flucht nie abgebrochen. Albrecht war mit unserer Familie immer verbunden. Er führt uns durch die Kirche und meine Oma und ich kapseln uns ein bisschen ab, um über ihre Zeit in Rostock zu sprechen. Ich selbst bin ja tatsächlich nicht religiös. Aber wenn meine Oma so von ihrer Zeit hier erzählt, verstehe ich schon, dass ihr das alles viel gegeben hat. Weil in der DDR in einer evangelischen Kirche zu sein, war etwas Besonderes. Kirchen waren so etwas wie eine Art Freiraum.
Da gibt's eben nicht diese Angst, das könnte ein SED-Mann sein.
Also, es war jetzt nicht so, als wäre in der Kirche niemand regimetreu gewesen. Aber es war schon so, dass Kirchen in der DDR eine Sonderrolle hatten. Sie sind weniger mit der Regierung gleichgeschaltet worden, was bedeutet, sie waren weitgehend eigenständige Einrichtungen, die anders als Schulen und Universitäten nicht vom DDR-Regime organisiert waren. Sie waren also nicht komplett auf Sozialismus getrimmt. Das war natürlich nicht so, weil die DDR-Führung den gläubigen Menschen Freiraum lassen wollte. Nein. Eigentlich wollte diese SED die Kirchen ganz loswerden, auch weil es eben nur einen Glauben geben sollte, den an den Sozialismus.
Sie hat sie aber nicht gewagt, komplett zu verbieten. Das war insofern auch ein Zugeständnis. Der Kompromiss bestand dann im Prinzip darin, dass die Kirchen auf sozusagen die unpolitischen Teile ihrer Existenz verwiesen wurden.
Das ist wieder Jens Giesecke, unser DDR-Experte. Er sagt eben, dass es der SED nicht gelungen ist, die Kirchen ganz loszuwerden. Einfach auch, weil der Glauben und alles, was da dazugehört hat, zu stark in den Menschen verwurzelt war. Also hat die SED gesagt, na gut, aber wenn es euch schon gibt, dann sollt ihr euch wenigstens aus der Politik raushalten. Die katholische Kirche hat das auch gemacht. Die war in der DDR nicht so stark. Aber die evangelische Kirche hatte mehr Mitglieder. Und die wollten das Leben in der DDR schon mehr mitgestalten.
Also man wollte sich irgendwie am gesellschaftlichen Leben beteiligen, ohne sich der SED zu unterwerfen. Das war, glaube ich, die Grundidee. Aber auch ohne gleichzeitig als sich im totalen Widerstand in der Opposition zu bewegen.
Und doch wurden in den 70er Jahren die evangelischen Kirchen mehr und mehr Orte des Widerstandes gegen das SED-Regime. Also Kirchen wurden das Dach für Menschen,
die nicht unbedingt religiös waren, aber die den Freiraum für freie Diskussionen und für alle möglichen Aktivitäten dort vorfanden und das sozusagen nutzten, um ja, so etwas wie ein selbstbestimmtes politisches Leben zu führen.
Also da entsteht so eine richtige Subkultur, wo Leute auch ein bisschen freie Kunst und Musik machen können. Es war fast was Aufsässiges, in der Kirche zu sein. Meine Oma kann hier zum Beispiel mit anderen Gemeindemitgliedern Musik hören, die sie anderswo in Schwierigkeiten bringen würde.
Und da haben wir dann natürlich auch die Fenster geschlossen und haben von Wolf Biermann uns seine Musikbände angehört.
Wolf Biermann. Den Namen habt ihr eventuell schon mal irgendwo gehört. Der ist ein ziemlich spannender Typ. Er ist nämlich eigentlich total kommunistisch eingestellt gewesen und deswegen sogar in die DDR eingewandert. Hat dann aber festgestellt, dass es in der DDR eben alles andere als demokratisch zugegangen ist und hat dann angefangen, regierungskritische Lieder zu schreiben. Oft auch mit direkten Aufrufen zum Widerstand. Seine Musik war in der DDR natürlich streng verboten.
Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, ach nicht vor deinem Leid.
Ich kann mir schon vorstellen, dass meine Oma sich da in der Gemeinde mehr gesehen gefühlt hat, mit ihrer Trauer und ihrer Wut gegen das Regime. Sonst muss sie diese ganzen Gefühle ja oft für sich behalten, weil sie nicht weiß, ob sie ihrem Gegenüber vertrauen kann. Sie hat außerhalb der Kirche deshalb auch kaum Freunde. Aber sogar in der Gemeinde war sie zurückhaltender, als sie das heute ist. Und das mit Recht. Auch die Kirchen waren natürlich nicht sicher. Weil die von der SED waren ja nicht dumm. Und weil sie die Kirchen nicht direkt beeinflussen konnten, haben sie halt versucht, sie mit Leuten von der Geheimpolizei, der Stasi, zu infiltrieren. Also weil
die Stasi gewissermaßen die Hintertür waren, um in die Reihen der Kirchen ja, einzudringen und dort die Geschicke mitzubestimmen. Dazu gehörte, dass man auch Pfarrer versuchte anzuwerben oder auch höhere Personen, Funktionäre in den Kirchen versuchte anzuwerben und vor allem Informationen zu beschaffen.
In den 70er Jahren hatte die Stasi zwischen 100 und 200.000 sogenannte inoffizielle Mitarbeiter. Also Leute in der normalen Bevölkerung, die ihnen heimlich Informationen zugesteckt haben. Das heißt, unter 100 Menschen war die Chance groß, dass irgendjemand ein Spitzel ist. Und die SED hat auch die Menschen in den Gemeinden mit Absicht abgestraft. Und das erlebt auch meine Oma. Und auch ihre beiden Kinder.
Und Kinder, die in der Kirche waren, hatten im Klassenbuch ein Kreuz hinter dem Namen, weil sich die Lehrer verpflichten mussten, möglichst die Kinder von der Kirche wegzubringen.
Also hat auch euer kirchliches Engagement auf jeden Fall Konsequenzen gehabt?
Absolut. Und Andreas ging ja gerne in die Kirche. Also
Da wurden Bücher gelesen. Die haben Wanderungen gemacht. Das war dann nicht so wie diese militärische Schulappell und Fahne hissen und stramm stehen und was weiß ich, sondern das war eben so richtig freie, schöne Sachen, die hier in der Kirche gemacht wurden.
Meine Oma befürchtet, dass Andreas später auf keine höhere Schule gehen darf und wird deshalb super vorsichtig.
Wenn die morgens aus der Wohnung gingen und wir wieder Gespräche geführt hatten über eben solche Dinge oder wieder Pakete gekommen sind von unseren vielen Westverwandten, von meinen Brüdern und von meinen Cousinen und von Schulfreunden, dann musste ich meinen Kindern sagen, was in unserer Wohnung gesprochen wird, das bleibt in der Wohnung. Und in der Schule müsst ihr zuhören und dürft da nicht protestieren.
Sie versuchen, mit gesenktem Blick irgendwie unsichtbar zu bleiben. Aber die Familie bekommt immer mehr Probleme. Einfach, weil sie nicht so sind, wie sich das Regime das wünscht. Und auch nicht in der Regierungspartei, der SED, sind. In meiner Oma wehrt sich natürlich alles dagegen, dabei zu treten. Nach allem, was hier in der DDR passiert ist, ist es für sie absolut keine Option, sich der Partei anzuschließen. Das Land zu verlassen, das war deshalb ein täglicher Gedanke. Nicht nur bei meiner Oma.
Der Wunsch war immer da. Wenn wir in Warnemünde am Strand waren, stand der Bodo da und guckte mit dem Fernglas, wo die Küstenwacht liegt. Wir sahen ja immer die Küstenwachtboote, weil die Ostsee ja die Grenze war. Abends wurde der Strand abgestrahlt mit einem riesigen Scheinwerfer, weil da niemand mehr am Strand sein durfte. Und das macht natürlich auch einen Drang, raus zu wollen. Das war ja immer da.
Nur, sie wussten ja, wie extrem gefährlich das ist. Seitdem die Mauer steht, kann man nur noch auf echt riskanten Wegen rüberkommen. Also, wir haben ja schon über die Familien erzählt, die mit dem selbstgemachten Heißluftballon in den Westen geflogen sind. Oder es gab auch immer wieder Leute, die versucht haben, in den Westen zu schwimmen. Zum Beispiel von der Küste in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja auch Rostock liegt, rüber nach Schleswig-Holstein in den Westen. Oder, auch ein ganz bekanntes Beispiel, waren die Tunnelgräber. Also es hat damals Leute gegeben, die haben heimlich einen über 100 Meter langen Tunnel unter der Grenze in Berlin hindurchgebuddelt. Wie die das geschafft haben und wie knapp das ausgegangen ist, darüber könnt ihr übrigens mehr bei unseren KollegInnen vom Zeitkapsel-Podcast hören. Einen Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Meine Großeltern haben zu viel Respekt davor, solche Wege zu gehen. Und haben natürlich auch einfach Schiss, dass es schief geht. Und auch mit Recht. Heute weiß man, dass hunderte Menschen beim Versuch, in den Westen zu fliehen, umgekommen sind. Aber dann gibt auch noch die eine Sache, die bis dahin gut gelaufen ist. Die Arbeit von meinem Opa. Er wird in der Arbeit irgendwann ganz direkt vor die Wahl gestellt. Er soll
entweder jetzt in die SED
oder er kommt in seiner Karriere nicht weiter. Und weil er da nicht mitspielt, bekommt er bald die Konsequenzen zu spüren. Andere Wissenschaftler, die in der SED sind, nehmen seine Forschungsdaten und präsentieren sie auf internationalen Kongressen, auch im Westen. Man konnte nämlich Genehmigungen bekommen, in den Westen zu gehen, wenn die SED sich wirklich sehr sicher war, dass man auch wieder zurückkommen würde. Aber mein Opa, der durfte das Land natürlich nicht verlassen. Seine eigenen Ergebnisse dort nicht präsentieren. Das zusammen mit allem, was ihrer Familie schon passiert ist und auch der Angst, dass ihre eigenen Kinder keine Perspektive in der DDR haben werden.
Ich glaube, das war so der letzte Tropfen, der den vollen Krug zum Überfließen gebracht hat.
Sie entscheiden sich also doch. Risiko hin oder her, wir machen's. Wir versuchen zu fliehen. Und bald ergibt sich eine Möglichkeit. Das war so. Der ältere Bruder von Opa Bodo kommt seinen kleinen Bruder und seine Familie immer mal wieder in Rostock besuchen. Da kriegt er mit, wie schlecht es ihnen in der DDR geht. Er selbst wohnt in Westdeutschland, in der Nähe von Kiel, was nicht weit weg von Rostock ist. Ihr wisst ja schon, die meisten DDR-Bürger durften nicht einfach so in den Westen, Aber bei Westbürgern war es anders. Die durften mit einem Visum in die DDR einreisen und kamen dann natürlich auch wieder zurück in den Westen. Und bei einem dieser Besuche erzählt er ihnen eines Tages von der Idee, wie er sie rausholen kann. Natürlich nicht zu Hause bei den beiden in der Wohnung. Da könnten sie ja jederzeit abgehört werden.
Und dann sind wir auf der Mole spazieren gegangen, wo wir annahmen, bis hierhin, da können wir nicht abgehört werden. Und da wurde dann das immer alles besprochen.
An der Mole, einem Damm am Hafen in Warnemünde, was in der Nähe von Rostock ist, fühlen sie sich, umgeben vom rauschenden Meer, sicher. Bodos Bruder erzählt ihnen, dass er sich ein Boot gekauft hat.
Hat da zwei Volvo-Motoren reingebaut. Es war unglaublich schnell und er hat es auch angestrichen, so blau, grau, also mehr grau, so Meereswasserfarben, dass es gar nicht zu sehen ist. Und wollte uns mit diesem Tragflächenboot rausholen.
In Warnemünde, am Hafen, fahren viele Fähren ab. Im Radarschatten dieser großen Boote wollte Opa Bodos Bruder mit seinem getarnten Boot unentdeckt bis an die Mole fahren. Dort sollte die Familie warten. Und ab da würde es dann schnell gehen müssen.
Dann sollten wir auf das Boot springen. Und dann, aber wirklich ab nach Dänemark, das sind nicht viele Kilometer, das wäre dann kein Problem. Und dann keine Wellen, es muss eben gerade Windstille sein.
Bevor die Küstenwache Zeit hat zu reagieren, wollen sie in die Freiheit düsen. Also schon ziemlich riskant. Hinzu kommt, dass die Technik des Bootes auch nicht so wirklich zu funktionieren scheint.
Und kam dann immer mal wieder sonntags für ein Stündchen und sagte, nein, es funktioniert nicht mit den Motoren. Die springen nicht immer an, wenn sie ausgehen, wenn die heiß werden. Und das ging so 2 Jahre, wo ich gedacht habe, ich werde wahnsinnig. Ich mache es nicht. Es kann ein Kind daneben springen. Oder stehen ja welche auf der Mole und halten ein Kind fest und sagen nein und nicht
springen. Ihr fahrt ohne das Kind dann oder
keine Ahnung. Das wäre doch, also es wäre doch gar nicht gegangen.
Am Ende haben sie diesen Plan auch nie in die Tat umgesetzt. Nicht, weil das Boot nicht anspringt und auch nicht, weil meine Oma Angst hat, mit den Kindern da reinspringen zu müssen. Nein. Der Bruder von meinem Opa stirbt, ziemlich plötzlich. Und damit ist die Flucht mit dem Boot Geschichte. Da sieht es dann kurz so aus, als wäre es überhaupt mit der Flucht gelaufen. Aber dann, plötzlich, besucht die Frau von Opa Bodos verstorbenem Bruder die Familie in Rostock. Sie möchte den Wunsch ihres toten Mannes erfüllen. Sie hat eine Idee.
Ich hole euch raus. Ich mache das, was eben Bodos Bruder machen wollte, betreibe ich weiter, aber mit Fluchthelfern. Und die hatte dann auch ganz sichere Fluchthelfer, hatte mit denen einen Vertrag gemacht. Wenn es schief gehen sollte und sie sind dran schuld, kriegt sie das Geld, was sie schon voranzahlen musste, wieder zurück.
Sie organisiert vom Westen aus Fluchthelfer. Also Schleuser quasi, die da gut organisiert waren und nach Wegen gesucht haben, Leute rauszubringen. Das war eine sehr viel sichere Variante zu fliehen. Aber es war auch irre teuer. 10.000 Mark pro Person war nichts Ungewöhnliches. Aber tatsächlich ist es der Frau von Bodos Bruder so wichtig, dass sie rauskommen, dass sie es einfach selbst zahlt. 40.000 Westmark. Das wären heute irgendwas zwischen 90.000 bis 100.000 Euro. Also richtig, richtig viel Geld. Sie muss dafür sogar einen Kredit aufnehmen. Das finde ich einfach so beeindruckend, dass diese junge Frau, gerade den Mann verloren, allein mit 2 Kindern, einfach alles tut, um einer anderen Familie, also meinen Großeltern, zu helfen. Und tatsächlich, mit der professionellen Organisation stehen die Erfolgschancen nicht schlecht. Aber meine Oma kennt trotzdem das Risiko und hat natürlich auch Angst, dass was passiert und rechnet mit allem. Deswegen vertraut sie sich ihrem Pfarrer an, Albrecht, der uns ja auch heute hier empfangen hat. Und passenderweise erzählt sie mir von diesem besonderen Gespräch genau in der Kirche in Rostock. Wir sitzen auf einer der hölzernen Bänke und schauen auf den Altar.
Ich wollte erst mal ihn fragen, wenn ich zu Tode komme auf der Flucht. Soll ich noch konvertieren? Soll ich noch evangelisch werden? Oder würden Sie mich auch als Katholikin beerdigen? Das war meine Frage. Mhm. Also es war schon, man merkt ja daraus auch bei diesen Vorbereitungen, wie aufregend das ist für völlig normale Menschen, die in der Illegalität nicht zu Hause, wir sind doch keine Kriminellen und skrupellos.
Ja.
Und es hätte uns doch was passieren können.
Und was hat er gesagt? Hättest du konvertieren müssen?
Nein, sagt er, ich beerdige sie auch als Katholikin.
Heute kann meine Oma darüber lachen. Aber damals war es natürlich sehr ernst. Und der Pfarrer verspricht ihr sogar auch noch, dass er sich um ihre Kinder mitkümmern wird, falls die Flucht schief geht.
Dummerweise waren aber diese Fluchthelfer, die jahrelang gut gearbeitet hatten in West-Berlin und viele Menschen rausgeholt hatten, von der Stasi schon unterwandert.
Meine Großeltern wollen sich in Berlin mit dem Fluchthelfer treffen, warten, aber er kommt nicht. Verunsichert fahren sie mit den Kindern zurück nach Rostock und werden dann auf der Straße von der Stasi ausgebremst. Die kleine Familie wird auseinandergerissen. Meine Großeltern fliegen auf, noch bevor sie wirklich fliehen konnten. Oma Gunni landet im Gefängnis. Opa Bodo landet im Gefängnis. Die Kinder sind plötzlich alleine. Meine Oma hat alles aufs Spiel gesetzt und verliert. Und obwohl ich weiß, was auf meine Oma in der Haft zukommt, fällt es mir jedes Mal aufs Neue schwer, diese Geschichte zu hören. Aber es erzählt auch viel darüber, wie die DDR mit Menschen umgegangen ist, die nur das Land verlassen wollten. In der nächsten Folge gehe ich mit meiner Oma ins Gefängnis. Zurück dahin, wo das Regime versucht hat, sie komplett zu brechen.
Ich warne Sie, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, wir können Sie auf Eis legen. Das war so ein Wort, da dachte ich, oh, die haben hier noch mehr.
Das war Folge 5 von Oma Lass Reden, die Flucht. Oma Lass Reden ist ein ARD-Podcast von Das Ding vom SWR in Kooperation mit Fritz vom RBB. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Host bin ich, Luise Aschenbrenner. Autoren waren Maxim Landau und Magdalena Puls. Recherche und dramaturgischer Support Imre Balzer. Redaktion Joschka Moravec und Timo Klump. Redaktioneller Support und Distribution Daniel Hirsch. Fact-Checking Yves Müller. Schnitt und Soundproducing Jan Patschek. Komposition Benjamin Hien. Tontechnik Axel Fischer-Neuschwander. Podcast-Cover Julia Kaiser. Kamera und Schnitt Social Media Lars Dahmen und Marco Artmann. So, Omi, ich weiß, dass du wieder bis ganz zum Schluss hier gehört hast. Für mich ist es immer noch, als wäre es gestern, dass wir beide mit Opa in Rostock waren. Dass wir sogar in eurer alten Wohnung waren, in der ihr bis zu eurer Festnahme mit meiner Mama und meinem Onkel gelebt habt. Es hat mich sehr berührt. In Gedenken an Großonkel Ralf, der euch dort viele Male besucht hat.
Hey, bevor ihr die nächste Folge hört, die Story von Oma Gunni ist eine ganz besondere. Und sie ist eine von ganz vielen Geschichten, in denen Frauen für ihre Rechte und ihre Sichtbarkeit gekämpft haben. Genau darum geht es auch in meinem Podcast. Ich bin Zoe und bei Wissen mit Zoe schaue ich mir jede Woche eine Frau an, die irgendwie die Welt verändert hat. Sie haben unzählige Rekorde gebrochen, sind vor 100 Jahren in winzigen Flugzeugen um die Welt geflogen, waren als Piratenfürstin im Pazifik unterwegs, haben für die Wissenschaft jahrelang unter Gorillas im Urwald gelebt. Bei Wissen mit Zoe stelle ich euch einige davon vor. Von der ägyptischen Königin Kleopatra bis zur Schauspielerin Zendaya sind so viele dabei. Also hört mal rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.